Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zu Heide. Die Briten beschäftigen uns heute Abend und das gleich mehrfach. Auf der einen Seite gibt es da keine Zusammenhänge, aber möglicherweise werden wir sie entdecken. Erstens, das Coronavirus hat jetzt eine Mutation gezeigt und das lässt aufhorchen, denn offensichtlich gehen die Ansteckungen etwas schneller. Zweitens der Brexit, denn dieses Virus und das veränderte Virus kommt aus Großbritannien. Zweitens der Brexit. Er wurde vertagt, ergebnislos heute und damit ist die entscheidende Frage, wie sehr ist das Parlament düpiert? Denn eigentlich wollte man bis heute ein Ergebnis, damit man das noch beraten kann. Die beiden Themen werden wir in dieser Sendung behandeln. Mit dem ersten Thema fangen wir an, Brexit. Ich habe es gesagt, heute Abend wurden die Verhandlungen vertagt, morgen will man aber weiter miteinander reden, deshalb müssen wir sprechen noch einmal mit unserem Kollegen Peter Kapern in Brüssel. Erstmal vertagt, warum, woran lag es?
Naja, in den letzten Tagen haben sich die Verhandlungen insbesondere an der Frage festgefressen, welchen Zugang die europäischen Fischer auch künftig zu den Fischgründen haben, die Großbritannien gehören. Da hatte Michel Barnier, der europäische Chefunterhändler, gestern Nachmittag ein neues Angebot auf den Tisch gelegt. Das wurde bezeichnet als das allerletzte Angebot der europäischen Seite. Ohne zu sehr in die Details zu gehen, reicht es eigentlich aus, eine einzige Sache darüber zu wissen. Der Verband der europäischen Fischer, der Dachverband, der hat Barnier daraufhin vorgeworfen, die Interessen der europäischen Küstenorte eklatant zu missachten. Also ein Vorschlag, der den europäischen Fischern nicht gefiel, aber die Briten haben ihn gleichwohl abgelehnt. Und es ist nicht so, dass die Fischerei das einzige strittige Thema ist, das da noch übrig ist, aber es scheint im Moment die größte Hürde zu sein und die Hürde scheint so hoch zu sein, dass da heute noch kein Sprung oben drüber möglich war.
Sagen Sie noch kurz etwas, es ging ja auch immer um die Frage, wie man Streitigkeiten bereden will und welche Mechanismen es gibt. Ist das wirklich abgeräumt, das sagt der ein oder andere?
Also man scheint jedenfalls einer Lösung so nahe zu sein, dass wenn auch die letzten großen Fragen geklärt werden können, die letzten Details in diesem Zusammenhang auch geklärt werden können. Aber es gilt bei diesen Verhandlungen ja immer der Grundsatz, es ist nichts vereinbart, solange nicht alles vereinbart ist. Insofern wäre es etwas voreilig zu sagen, dass auch diese große Streitfrage abgeräumt ist. Aber wie gesagt, eine Lösung scheint möglich, wenn auch die anderen Streitpunkte ausgeräumt werden können.
Dann kommen wir jetzt zum Europäischen Parlament. Eigentlich wollte man bis heute Abend eine Lösung, weil man zu Recht vermutlich sagte, sonst können wir das nicht mehr in aller Ruhe behandeln oder nicht in Ruhe, aber jedenfalls so, wie es nötig wäre im demokratischen Setting. Jetzt gibt es ja zwei Varianten. Entweder will man das Europäische Parlament düpieren oder das Parlament sagt am Ende, ja, dann wird es an uns scheitern und wir gehen erstmal in einen ungeregelten Brexit und müssen vielleicht im nächsten Jahr darüber befinden und dann haben wir ein paar Wochen Chaos.
Naja, und in dieser Frage steckt ja schon die Antwort im Prinzip drin, welches Europaparlament würde dieses verantworten wollen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Europaparlament dies tun wird. Und damit ist klar, dass das Europaparlament eigentlich der nächste Kollateralschaden dieses Brexits ist. Die Europaabgeordneten haben eine Deadline gezogen. Die Unterhändler sind nonchalant über diese Deadline hinweggegangen und jetzt gibt es nur noch wenige Optionen. Also die Verhandlungen gehen weiter und sollten sie scheitern, nun ja, dann gibt es eben Zölle und harte Kontrollen vom 1. Januar an. Kommen die Verhandlungen in diesem Jahr noch zu einem Abschluss, dann gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Eine Handvoll Abgeordneter fordert, dass dann die Übergangsphase, zum Jahresende endet, verlängert werden muss, damit das Europaparlament genug Zeit gewinnt für eine ausreichende Prüfung. Allerdings, diese Verlängerung der Übergangsphase schließt London kategorisch aus. Da machen also diejenigen, die diese Forderung aufstellen, die Rechnung ohne den Wirt, ohne den britischen Wirt. Bleibt die nächste Option, und das scheint mir die wahrscheinliche zu sein, die Mitgliedstaaten, die Regierungen der Mitgliedstaaten setzen diesen Handelsvertrag provisorisch in Kraft, über den Kopf des Europaparlaments hinweg. Das können die. Und dann darf das Europaparlament nur noch im Januar oder Februar irgendwann abnicken. Einen Vertrag, der schon längst Wirkung entfaltet. Und das ist, glaube ich, das höchste Maß an Demütigung, das man diesem Europaparlament antun kann.
Peter Kapern, ganz herzlichen Dank heute Abend für diese Informationen. Wir wissen und sehen, das Thema wird uns auch in den nächsten Tagen noch beschäftigen. Dann kommen wir zum Virus. Es gibt eine Mutation, das ist nicht die erste und vermutlich auch nicht die letzte Mutation. Was man bisher weiß, offensichtlich ist die Ansteckung noch gefährlicher. Was das ansonsten heißt, ist einigermaßen schwierig. Zunächst schauen wir nach Großbritannien, dort eben, wo die Mutation als erstes aufgetaucht ist. Einzelheiten dazu von und mit Thomas Spickhofen.
Ob denn die neue Variante des Coronavirus unter Kontrolle sei, wird Matt Hancock gefragt, der britische Gesundheitsminister. Seine Antwort ist ganz klar.
No, it's not. The new variant is out of control.
Nein, die neue Variante sei außer Kontrolle geraten. Mitte Oktober haben die Mediziner der Gesundheitsbehörde Public Health England zum ersten Mal die Mutation entdeckt. Sie befand sich in einer Probe aus dem September. Seitdem haben wir das ganz genau beobachtet, sagt Susan Hopkins von Public Health England. Viren entwickeln sich die ganze Zeit und mutieren immer wieder. Erst vergangene Woche aber wurde klar, wie schnell sich diese Variante ausbreitet. Damit sind wir am Freitag zur Regierung gegangen und die hat dann sofort gehandelt.
The government to this fact on Friday, and immediately government starts to take action.
Die Einwohner Londons, des Ostens und des Südostens von England sind nun aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Sie dürfen höchstens noch eine Person aus einem anderen Haushalt treffen und das auch nur draußen. Die meisten Geschäfte sind geschlossen, ebenso Friseursalons, Freizeitzentren, Fitnessstudios. Die Regionen in dieser neuen Gefahrenstufe 4 sollen nicht betreten oder verlassen werden. Die für 5 Tage geplanten Lockerungen rund um Weihnachten sind im ganzen Land auf einen einzigen Tag beschränkt worden, den ersten Weihnachtsfeiertag. Die Mutation gilt bislang nicht als gefährlicher als die bekannten Varianten. Auch die Impfstoffe dürften weiterhin funktionieren, sagen die Experten. Aber wenn zu viele Menschen in zu kurzer Zeit erkranken, hält das unser Gesundheitssystem nicht aus, erklärt Gesundheitsminister Hancock.
I'm really worried about the NHS. There are currently...
Ich bin wirklich besorgt um den NHS. Wir haben im Moment 18.000 Menschen mit dem Virus in den Krankenhäusern. Das ist nur knapp unter der Zahl aus dem ersten Höhepunkt im Frühjahr. Von den erneuten harten Einschränkungen wurden Millionen Menschen am späten Samstagnachmittag überrascht. Man hätte das viel eher haben können und müssen, sagt Keir Starmer, der Chef der oppositionellen Labour-Partei.
What angers people the most and frustrates me the most?
Was viele und auch mich ärgert und frustriert, ist, dass der Premierminister wieder einmal bis zum letzten Moment gewartet hat. Die Alarmglocken schrillten seit Wochen, aber der Premierminister hat sie ignoriert.
But the Prime Minister chose to ignore them.
Im Moment gelten die neuen Einschränkungen nur für die Regionen in Stufe 4 sowie für Wales, wo die Mutation des Virus ebenfalls verstärkt aufgetreten ist. Schottland will aber am zweiten Weihnachtsfeiertag folgen und Nordirland ebenfalls, dann sogar gleich für 6 Wochen. Einen Lichtblick sieht Gesundheitsminister Hancock im Impfprogramm, das vor knapp 2 Wochen gestartet wurde.
I'm hoping that by the end of this weekend across the UK as a whole we should be at around 500,000.
Er hoffe, dass am Ende dieses Wochenendes 500,000 Menschen in Großbritannien geimpft worden sei, sagt Hancock.
Das war der Bericht von Thomas Spickhofen und natürlich die große Frage, die Europäische Union musste reagieren. Sie hat dann reagiert. Heute gab es hektische Gespräche über viele Grenzen hinweg. Zum Beispiel der französische Staatspräsident hat dann mit Angela Merkel telefoniert. Er selbst ist ja in Quarantäne und am Ende hat man sich entschieden, ja, wir schotten uns weitgehend ab. Und inzwischen, heute Abend kam dann auch noch die Nachricht, das Virus ist inzwischen, wie wir es in den Nachrichten gehört haben, auch in Italien angekommen. Wie die Reaktionen vor allen Dingen in Deutschland aussehen. Frank Capellan hat es für uns.
Die Niederlande, Belgien, Italien, die Europäische Union schottet sich gegenüber den Briten ab und auch die Bundesregierung legt am Abend nach. Details sollen noch erarbeitet werden. Ein Sprecher des Innenministeriums kündigt aber bereits an, dass es zu erheblichen Einschränkungen des Reiseverkehrs kommen wird. Der Flugbetrieb zwischen Deutschland und Großbritannien könnte demnach bis zum 6. Januar vorläufig völlig ausgesetzt werden. Es wird daher dazu geraten, nur noch aus absolut zwingendem Grund ins Königreich zu fliegen. Eine baldige Einstellung des Linienverkehrs sei wahrscheinlich. Die Bundespolizei wurde schon jetzt angehalten, Einreisende aus Großbritannien, aber auch aus Südafrika, wo das mutierte Virus ebenfalls grassieren soll, systematisch zu kontrollieren. Ob die neue Corona-Variante nicht schon längst auch in Deutschland unterwegs ist, vermag derzeit niemand mit Sicherheit zu sagen, meint Professor Timo Ulrichs gegenüber Welt TV. Der Mikrobiologe aus Berlin warnt allerdings vor Panikmache und beruft sich auf frühere Erfahrungen mit mutierten Viren.
Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Impfstoffe, die ja bisher hergestellt worden sind, gegen die alte oder klassische Form von dem SARS-CoV-2 plötzlich wirkungslos werden. Ganz im Gegenteil, also das sollte im Prinzip auch von allen Impfstoffkandidaten, die noch in der Entwicklung sind, mit abgedeckt werden.
Bayerns Ministerpräsident drängt unterdessen darauf, den Impfstoff noch schneller zur Verfügung zu stellen. Markus Söder geht es mit der Beschaffung nicht schnell genug voran. Es muss alles darauf ausgerichtet werden, mehr Impfstoff zu bekommen, der dann auch schneller verteilt wird, fordert der CSU-Vorsitzende gegenüber der Bild am Sonntag. Erst gestern allerdings hatte Gesundheitsminister Jens Spahn wissen lassen, dass Deutschland noch einmal nachgeordert hat. Jeder, der sich 2021 impfen lassen möchte, wird den Impfstoff auch bekommen, verspricht der CDU-Politiker und rechnet vor. Allein mit Blick auf die Präparate von BioNTech, Pfizer und Moderna, die unmittelbar vor der Zulassung in Europa stehen, habe die Bundesregierung die Zusage für mehr als 136 Millionen Dosen. Da jeder Impfwillige 2 Dosen benötigt, würde das für etwa 68 Millionen Deutsche reichen. Für weitaus mehr Menschen also, als sich nach aktuellen Umfragen überhaupt gegen Covid impfen lassen wollen.
Bitte lassen Sie sich auch impfen,
appelliert Tobias Hans, saarländischer Regierungschef von der CDU, an die Bürger.
Nur wenn wir es schaffen, die Bevölkerung weitestgehend durchzuimpfen, dann werden wir der Pandemie endgültig die Stirn bieten.
Seine SPD-Kollegin Manuela Schwesig ist nicht davon überzeugt, dass gerade in der frühen Impfphase genügend Dosen für alte Menschen in den Heimen bereitstehen werden. Die Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern im RTL-Fernsehen.
Ich mache mir Sorgen, ob der Impfstoff reicht. Wir müssen es wenigstens in einer ersten Runde schaffen, alle Pflegeheime abzusichern. Und deshalb ist es wichtig, dass jetzt auch genug Impfstoff kommt.
Armin Laschet, Ministerpräsident in NRW, klingt schon fast ein wenig verzweifelt, wenn er dazu aufruft, Kontakte an den bevorstehenden Feiertagen so weit wie möglich einzuschränken.
Bleibt einfach zu Hause, dann können wir diesen Lockdown leben.
Gegenüber dem Tagesspiegel am Sonntag stellt der Christdemokrat heute die Weihnachtsgottesdienste in Frage. Laschet will noch einmal mit den Kirchen darüber reden, ob Präsenzgottesdienste tatsächlich stattfinden sollten. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks zeigt sich Berlins evangelischer Bischof Christian Stäblein in dieser Frage ratlos. Die Kirchen seien hin und her gerissen.
Angesichts der Umstände verzichten auch wir auf Präsenzgottesdienste. Wir stärken dann ja die Gottesdienste in anderer Form, in Funk, Fernsehen, digital. Aber ich bin auch ganz bei denen, die sagen, wir halten die Kirchen offen.
Gottesdienste als Infektionsherde? In der Vergangenheit war das oft der Fall. In einer aktuellen Umfrage des Instituts YouGov spricht sich jeder zweite Deutsche für das Verbot von Weihnachtsgottesdiensten aus. Professor Timo Ulrichs kann sich vorstellen, dass die Meldungen über mutierte Coronaviren den Druck noch einmal erhöhen werden, noch strenger auf Kontaktbeschränkungen zu drängen.
Immer dann, wenn wir dem Virus die Möglichkeit nehmen, sich zu vervielfältigen, nehmen wir ihm auch die Möglichkeit, solche neuen Varianten nach vorne zu bringen.
Das war der Bericht von Frank Capellan. Wir gehen ins Ausland. Seit 4 Monaten demonstrieren die Menschen in Belarus. Seit 4 Monaten akzeptieren sie nicht, was offenkundig ist. Die Wahlen sind gestohlen worden. Seit 4 Monaten wird demonstriert, und zwar an jedem Wochenende. Inzwischen haben sie allerdings die Strategie geändert. Nicht mehr an einem zentralen Ort wird demonstriert, sondern sehr an unterschiedlichen Orten in der Stadt. Damit wird es für die Staatsmacht immer schwerer, dagegen vorzugehen. Auch heute wurde wieder demonstriert. Einzelheiten dazu von Christina Nagel.
Wie an den vergangenen Sonntagen sammelten sich die Aktivisten in den Höfen und zogen dann Parolen skandierend durch ihre Viertel. Hunderte sind es, die trotz des widrigen Wetters und eines starken Polizeiaufgebots auf die Straße gehen. Der Protestmarsch heute richtet sich vor allem gegen das willkürliche und gewaltsame Vorgehen des Machtapparates, gegen den Einsatz von Blendgranaten und Tränengas, gegen Folter und gewaltsame Festnahmen, die auch heute wieder auf zahlreichen Handyvideos zu sehen sind. Sie halten sich nicht ans Gesetz, das ist für alle offensichtlich. Sie überschreiten jede Grenze, sagt ein junger Demonstrant dem Sender Belsat. Selbst in Fällen, in denen eine offizielle Überprüfung angeordnet wurde, gibt es bislang keine echten Ermittlungen. Das Wissen um die eigene Straffreiheit verstärke die Gewaltbereitschaft der Sicherheitskräfte, erklärt der belarussische Politologe Pavel Usow im Internetsender Nastajaschie Vremya. Sie werden strafrechtlich nicht verfolgt, nicht zur Verantwortung gezogen oder mit Geldstrafen belegt. Lukaschenkos Herausforderin Svetlana Tichanowskaja hat deshalb ein Team zusammengestellt, das Klagen und Beweise sammelt, um sie in anderen Ländern zur Anklage zu bringen. Vom Wahlbetrug, dem eigentlichen Auslöser der Proteste, bis hin zu Mord- und Foltervorwürfen. Das bedeutet, dass diejenigen, die sich der Gewalt gegen Belarussen schuldig gemacht haben, auf internationale Fahndungslisten gesetzt werden können. Tichanowskaja gibt sich optimistisch, dass die Zeit der Rechtlosigkeit bald vorbei sei. Gleichzeitig aber fordert sie von der EU mehr Druck. Europa muss härter gegen den Diktator vorgehen, weil die Unterdrückung nicht aufhört. Nicht aufhören werde aber auch der Protest, auch wenn der Marsch heute, der letzte in diesem Jahr sein sollte, am Ende kleiner ausfiel als von der Demokratiebewegung erhofft. Das Land, bilanzierte der belarussische Politologe Valeri Kabalewitsch, gehe zutiefst gespalten ins neue Jahr. Die Gesellschaft habe sich verändert, aber auch das Regime, das starrer, totalitärer und repressiver geworden sei. Ab heute gelten in Belarus unter anderem strikte Ein- und Ausreisebeschränkungen. Es wird auf das Coronavirus verwiesen. Es gibt aber auch den Verweis darauf, dass ein Bürger nur einmal alle 6 Monate das Land verlassen darf. Das, meint eine junge Frau im Sender Belsat, sei dann doch wohl eher der politischen Lage geschuldet. Die ist aus Sicht von Präsident Lukaschenko unter Kontrolle. Auf den Straßen heute keine Massenproteste in Oppositionsfarben, sondern ein Traktorkorso mit Landesflaggen, wie in guten alten Zeiten.
Das war der Bericht von Christina Nagel. Auch in diesen Tagen gibt es viele Berichte über Armutsmigration. Menschen, die nach Deutschland oder erstmal nach Europa kommen und mit eher geringeren Chancen auf Integration. Der Befund ist klar und selbst wenn wir 65 Jahre zurückblicken, dann haben wir etwas Ähnliches, allerdings mit leicht anderen Vorzeichen. Denn damals vor 65 Jahren kamen die ersten Migranten vor allem aus Italien nach Deutschland zum Geld verdienen. Sie haben in der Autoindustrie, in der Kohleindustrie geschuftet und das unter ganz schwierigen, man könnte auch sagen, erbärmlichen Bedingungen. Wir haben jetzt mit einem Bürgermeister in Sizilien gesprochen. Aus der Stadt sind Tausende nach Deutschland gekommen. Jörg Seißelberg.
Tief im Süden Siziliens ist Carmelo D'Angelo zu Hause. Doch auch wenn der Bürgermeister von Ravanusa in Deutschland unterwegs ist, kommen Heimatgefühle auf. Über ganz Deutschland verteilt leben Leute aus meiner Stadt. Sie sind in Stuttgart, Köln, Frankfurt, München, in Mannheim, im Saarland. Hier in Ravanusa sagen wir: Wenn wir in Deutschland sind, treffen wir immer irgendwo einen Ravanusano. Ravanusa in der Nähe von Agrigent ist eine Stadt, die ihr heutiges Gesicht dem sogenannten Gastarbeiterabkommen von 1955 verdankt. Ravanusa ist Auswandererstadt. Rund ein Viertel des 11.000 Einwohnerorts ist nach Deutschland gezogen. Wer wegging, hat in Bergwerken oder in deutschen Fabriken gearbeitet. Und das ganze Geld, das sie verdient haben, haben sie nach Hause geschickt, um sich hier im Ort ein neues Haus zu bauen oder um den Kindern die Möglichkeit zu geben, zu studieren. Erzählt Bürgermeister D'Angelo. Bis in die 1970er Jahre hinein gab es eine Art Bauboom in Ravanusa. Jeder wollte ein Haus für seine fest eingeplante Rückkehr. Die andere Seite des deutsch-italienischen Anwerbeabkommens ist zum Beispiel Wolfsburg, wo über 5.000 Italiener heute leben. Rocco Attale kam als einer der ersten, um in der Volkswagen-Fabrik zu arbeiten. Heute ist er 80 Jahre alt, in der Zwischenzeit ist er Mitglied im Stadtrat gewesen und zum Ehrenbürger ernannt worden. Sein Weg nach Deutschland aber aus einem kleinen Ort in den Abruzzen war beschwerlich. In einer zentralen Stelle in Verona wurden alle Italiener auf ihre Arbeitsfähigkeit geprüft und mussten sich dabei teilweise entwürdigenden Prozeduren unterziehen, erzählt Attale.
Man musste sich vor die Ärzte, deutsche Ärzte, fast nackt Stellen und wurde ja nach den Händen geguckt, wurde ja in den Mund geguckt, man musste sich bücken und andere Dinge mehr. Das war ja sehr unangenehm.
Das alles, um der Arbeitslosigkeit daheim zu entfliehen und in Deutschland Geld zu verdienen. Italiens Regierung fand das damals gut, erzählt die Historikerin Grazia Prontera von der Universität Salzburg.
Weil viele soziale Probleme damit sich gelöst haben, also dieser Druck von ganz viel Arbeitslosigkeit nicht mehr da war, natürlich hat mehr politische Stabilität geschafft.
In Deutschland wurden die Arbeitsmigranten aus Italien, weit weg von der einheimischen Bevölkerung, in Baracken untergebracht. Dort, erzählt Atale,
haben wir Platz genommen in einem 13 Quadratmeter Zimmer mit vier Personen, vier Betten, ein Schrank, ein Tisch, vier Stühlen und ein Neonlicht. Also das ist alles, was da gewesen ist.
Willkommenskultur, Integration, nicht in den 1950er und 60er Jahren. Vor Gaststätten standen teilweise Schilder mit der Aufschrift »Zutritt für Hunde und Italiener verboten«. Atale selbst machte sich später für Integration stark, engagierte sich in der Gewerkschaft, ging in den in Wolfsburg gegründeten Ausländerbeirat, gründete mit einer Deutschen eine Familie und durfte sich später als Ehrenbürger in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Angesichts der eigenen Erfahrung schaut Atale mit besonderem Blick auf die derzeitige Migration Richtung Europa.
Wo unser Mittelmeer nämlich ein totes Meer geworden ist für diejenigen, die eben auch Arbeiten suchen. Man müsste in Europa einen Einwanderungskorridor gründen, wo auch Leute legal nach Europa kommen und sich auch einen Arbeitsplatz suchen.
Und Ravanusa, die Auswandererstadt im Süden Siziliens, sie hat mittlerweile eine Städtepartnerschaft mit Sulzbach im Saarland geschlossen. Von dort, erzählt Bürgermeister D'Angelo, sei in der Corona-Pandemie viel Hilfe geflossen. Vom relativen Reichtum der Auswanderer-Boomjahre dagegen sei wenig geblieben. Viele der damals gebauten Häuser seien mittlerweile ungenutzt. Die Migranten aber, die zurückgekehrt und geblieben sind, sagt der Bürgermeister schmunzelnd, hätten ein Stück Deutschland mitgebracht. Sie lieben die deutsche Pünktlichkeit und Ordnung, haben einen Teil der deutschen Mentalität übernommen. Sie sagen häufig, in Deutschland war das aber so oder so. Sie wollen ein bisschen der dortigen Einstellung hier einführen.
Das war Jörg Seißelberg und wir haben noch die Presseschau. Christoph Wittelsbürger, bitteschön.
Mutierte Coronaviren in Großbritannien haben den Reiseverkehr von dort teilweise zum Erliegen gebracht. Viele Zeitungen stellen dies in den Mittelpunkt ihrer Kommentare. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle schreibt: Das, was Wissenschaftler aus Großbritannien berichten, ist ohne Zweifel angsteinflößend. Eine neu entdeckte Virusvariante ist bis zu 70% ansteckender als die bisher bekannte Form. Wie andere Länder wird sich Deutschland in dieser Corona-Krise immer wieder auch mit der Frage von Lande- und Einreiseverboten auseinandersetzen müssen. Vieles muss schneller entschieden werden, als es in der Demokratie wünschenswert ist. Das ist so unerfreulich wie unvermeidlich. Was für ein Zeichen, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Während des großen Ringens um einen halbwegs geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union stellen Staaten auf dem Kontinent den Flugverkehr von der Insel ein oder erwägen Einreisesperren. Der Grund hat nichts mit dem Brexit zu tun, verdeutlicht aber einmal mehr, in welcher Schicksalsgemeinschaft nicht nur Europa, sondern alle Länder dieser Erde leben. Die Stuttgarter Nachrichten fordern ein koordiniertes europäisches Vorgehen. Grenzen zu schließen hat in einem auf Freiheit angelegten Europa viele Nachteile. Was heute Großbritannien trifft, kann morgen für ein anderes Land gelten. Gleichwohl kann die Maßnahme ebenso notwendig werden wie das Schließen von Schulen und Geschäften. Ob die Grenzen dabei um Nationen, um Landkreise oder um Europa gezogen werden, ist eine ganz andere Frage. Eine sogenannte Paketsteuer wurde am Wochenende öffentlich diskutiert. Sollten Versandhändler eine Abgabe zahlen, damit Geschäfte in den Innenstädten wirtschaftlich überleben? Die Badische Zeitung aus Freiburg stimmt zu. Der Ansatz ist gerechtfertigt. Die Online-Händler nutzen kostenlos die Infrastruktur. Steuern bezahlen sie woanders. Das übergeordnete Interesse an attraktiven Innenstädten rechtfertigt eine Abgabe. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz ist dagegen. Sinnvoller als eine neue Internetsteuer wäre die Beschleunigung des EU-Digitalpakets. Damit würden unfaire Geschäftspraktiken der Internetgiganten gegenüber kleineren Online-Anbietern bekämpft. Bisher führt für viele Einzelhändler im Internet kein Weg an Amazon vorbei, wo sie dessen Geschäftsbedingungen hilflos ausgeliefert sind. Und die Berliner Taz argumentiert zum Abschluss: Die Innenstädte veröden, weil viele Gemeinden den Fehler gemacht haben, direkt vor den Toren der Stadt riesige Einkaufszentren zu genehmigen. Alle haben auf der grünen Wiese gebaut und locken mit Parkplätzen. Das würde sich auch nicht ändern, wenn es eine Paketabgabe gäbe.
Dankeschön, das war der Kollege Christoph Wittelsbürger. Das war's hier bei uns, der Tag. Mir bleibt nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden, Ihnen natürlich eine angenehme Nacht zu wünschen. Mein Name ist Jürgen Zuheide, ich sage bis demnächst und tschüss.